Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Aber Warum, die richtige Ausgabe, die mit mir, wo Jochen da sitzt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Hallo Jochen.
Hallo André, und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie du auf die Idee kommen könntest, überhaupt der bloße Gedanke daran, dass ich hier sitze und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte und aber warum oder sonst irgendetwas sagen könnte. Ich bin gestellt, habe ich dir doch schon in meiner Sonderausgabe gesagt. Ich sitze hier, weißt du, so wie Wolf of Wall Street. Ich hau mir hier jetzt auch so die ganze Zeit so auf die Brust drauf und so. Du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. In meine Rüstung machst du noch nicht einmal eine kleine Delle. Das wollen wir mal sehen. Ja, so, das wird die erste Ausgabe von Aber Warum, in der ich mich überhaupt nicht ins Boxhorn jagen lasse. Komm, bring it on.
Du naives kleines Kind.
Show me what
jetzt
you
muss
got.
Ich mir nur überlegen, ob ich aufgrund des Spannungsaufbaus den Leuten sage, es wird eines dieser Spiele, ja, wenn das kein Aber Warum hervorruft, dann weiß ich auch nicht. Oder ob ich es gleich mache, damit zwischen dieser Aussage und deinem Scheitern nur Sekunden liegen.
Ich kann nicht scheitern, ja? Es ist vollkommen unmöglich. Ich habe gestern Abend, bin ich noch mit einer gewissen Autosuggestion ins Bett gegangen und ich rede mir schon den ganzen Vormittag ein, du wirst nicht, ob der Spiele, die der Herr Peschke gespielt hat und ob des Geldes, das er dafür ausgegeben hat, auch wenn die Hälfte davon virtuell eigentlich dir gehört. Du wirst einfach nicht reagieren mit einem Aber Warum. Es wird nicht passieren.
Ja. So. Okay. Ja. Okay. Komm. Also ich habe gespielt Berlin 1936. Und das ist ein, Achtung, Airquote, Spiel, in dem läufst du herum in einer, Achtung, noch größere Airquotes, authentischen Nachbildung von Berlin im Jahr 1936, ja, das Jahr der Nazi-Olympiade sozusagen. Und du kannst dir das angucken. Und du bist Hitler.
Okay, also, Moment, jemand dort draußen hat ein Spiel gemacht, in dem man Adolf Hitler spielt und durch das Berlin des Jahres 1936 sich bewegen kann und was tut?
Du läufst da rum und dann gibt es rote Flecken irgendwo verteilt in diesem virtuellen Berlin. Nur so ein bisschen zur Vorstellung, so ein bisschen als hätte jemand das mit der Duke Nukem 3D-Engine gemacht und dann, keine Ahnung, das Ganze mit so einer Fototapete überzogen. Also es sieht, sag ich mal, technisch schon auch ziemlich beschissen aus.
Ja, aber ja. Moment, was machst du denn da als Adolf
da
Hitler? Ja, wie du läufst da rum?
Achtung, du läufst da rum. Dann gibt es da rote Flecken auf dem Boden. Und manchmal betrittst du so einen roten Flecken und dann ruft es die passende Wikipedia-Seite auf, zu der Stelle, an der du dich gerade befindest. Ja, kommt einfach die Wikipedia-Seite zum Brandenburger Tor zum Beispiel. Ja. Und manchmal löst du damit so eine Art Cutscene aus. Da gibt es dann eine Parade, ich glaube zum Hitler-Geburtstag oder irgend so eine Scheiße, ich weiß es nicht. Halt irgendeine Nazi-Parade lief da ab. Das ist dann aber auch, du musst dir das heute vorstellen, das sind alles zweidimensionale Sprites noch, das ist nicht 3D oder sowas. Das sind alles Sachen, die vielleicht aus historischen Fotos ausgeschnitten sind oder so. Da, wo manchmal keine existiert haben, sind es dann auch wie so Blaupausen oder so Zeichnungen der Gebäude. Da geht so ein Gebäude von komischer Schwarz-Weiß-Fotografie mit Körnung direkt über in irgendwelche Zeichnungen, ja. Also das ist dieses Berlin. Durch das bewegst du dich. Das ist auch alles nur halt viereckige Gebäude, die halt dann erst eine Gestalt bekommen, dadurch, dass diese Fototexturen da drauf sind und manchmal vielleicht auch ein bisschen transparent sind, sodass dann doch sich da eine Silhouette dann abzeichnet. Ach ne, und so läufst du dann halt dort durch als Adolf. Der Adolf ist allerdings eben kein Foto, sondern das ist man möchte sagen, ist halt einfach ein Mensch als Hitler verkleidet, also ein viel zu junger Mensch mit so einem Hitlerbärtchen. Wenn du auf die Kamera zuläufst, siehst du den. Der schlendert auch die ganze Zeit immer nur so die Hände hinter dem Rücken verschränkt halt durchs Berlin und dann gehst du da halt auf diese Hotspots zu und du hast eine Sieg-Heil-Taste. Kannst H drücken und dann schreit's halt heil aus deinem Rechner.
Also, ich rekapituliere das. Du bist an einem Morgen aufgestanden und hast gesagt, das, was ich heute mit meinem Leben mache, ist vom Podcast Geld ein Spiel zu kaufen, wo man mit Adolf Hitler durch Berlin läuft, Wikipedia-Einträge liest und ab und zu auf die Sieg-Heil-Taste drückt. Das erschien dir wie eine gute Idee, Also irgendwo in deinem Kopf hat irgendwie ein Teil deines Gehirns, so viel kann ja davon nicht mehr übrig sein, aber irgendein Teil des Gehirns gesagt, drücke jetzt auf Kaufen.
Bisschen verkürzt, ja. Ich würde das gerne nochmal weiter ausführen, aber ja? Ja, in den groben Zügen hast du das schon ganz gut
dann,
erfasst.
Okay, und dann hast du gedacht, anstatt das wenigstens zu verschweigen, erzählst du es auch noch all den Menschen, die uns Geld geben und mir, dem die Hälfte dieses Geldes so gewisser virtuellerweise gehört, und erwartest dann, dass wir dich nicht am nächsten Baum lynchen?
Das wäre so ein bisschen ironisch, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das ist doch, ist das ein Nazi-Spiel? Oder, also wieso hast du ein Nazi-Spiel gekauft?
Das ist, genau da kommen wir nämlich der interessanten Komponente auf die Spur. Also das ging so los, es gab irgendwann mal, ist jetzt schon Monate her, gab es einen Trailer zu dem ganzen Schissel. Und dann, das wanderte durch meine Facebook-Timeline, Leute haben gesagt, oh mein Gott, geht ja gar nicht, ist ja alles furchtbar, andere haben gesagt, lass doch mal abwarten, weil das Spiel und sein Entwickler, ich glaube es ist eine Einzelperson, so ein bisschen versprochen haben zu sagen, nee du, hier, da, ich will, dass es nur einfach eine authentische Darstellung des historischen Berlin zur Zeit der Olympischen Spiele. So, es sah schon alles total krude aus, also war vorneweg ein eindeutiger Text, der sich distanziert hat von Nazi-Ideologie und so weiter und so fort. Also habe ich mir gedacht so, okay, das sieht krude aus und irgendwie ein bisschen beschissen und alle regen sich aber ganz furchtbar drüber auf und dann kam es raus und es war im ersten Moment tatsächlich einfach auch frei verfügbar auf Steam und habe mir gedacht so, oh, also das guckst du dir mal an. Würde mich mal interessieren. Ist es jetzt tatsächlich getarnte Propaganda? Ist es ein ernsthafter Versuch, der vielleicht sogar einen Wert hat? Oder, höchste Wahrscheinlichkeit, ist es ein lustiger Autounfall, über den wir an dieser Stelle sprechen können? Und die Antwort ist gar nicht mal so einfach zu geben, außer im Falle Autounfall. Ja, also es ist, wenn das Ganze nicht so einen erstens kritischen, sensiblen und natürlich auch stigmatisierten Hintergrund hätte, könnte man davor sitzen und, glaube ich, sehr viel lachen. Weil die Absurdität mit diesem Fake-Hitler durch diese beschissene Reproduktion von diesem Foto Berlin zu laufen und blöde auf diese Sieg-Heil-Taste zu drücken, ist so dermaßen absurd bescheuert, dass das tatsächlich eine Parodie sein könnte. Man hat aber nirgendwo den Eindruck, dass es als Parodie gemeint ist. So, dann denkt man sich, okay, da wollte vielleicht jemand wirklich das tun, was er behauptet. Vielleicht will er wirklich irgendwie, dann hat sich gedacht, so wäre das nicht interessant, das irgendwie mal virtuell zu rekonstruieren. Jetzt gibt's aber auf einmal einen Auschwitz in dem Spiel, quasi in Berlin-Mitte im Jahr 1936. Da habe ich mir gedacht so, also die historische Authentizität, die kann es eigentlich auch nicht gewesen sein.
Wie es gibt ein Auschwitz in dem Spiel. Also du läufst dann quasi, was weiß ich, biegst am Brandenburger Tor links ab, am Reichstag vorbei und dann stehst du in Auschwitz, oder wie?
Ja, das steht da halt so ein bisschen am Stadtrand sozusagen. Das ist jetzt natürlich auch nicht ganz Berlin, ist so ein bisschen was vom Stadtkern und dann steht's da halt auf einmal rum. Und denkst dir so, war nicht in Berlin.
Und das ist dann quasi auch irgendwie ein Bild, das aus dem Netz zusammengeklaubt ist, mit dem mit dem Arbeit macht frei und so Geschichten, Tor drüber und Gott.
Ja.
Oh dear.
Und dem Wikipedia-Eintrag dazu. Und das heißt, und dann denkt man sich so, okay, ist es dann tatsächlich vielleicht einfach nur notdürftig verbrämte Nazi-Propaganda? Aber, also wenn es das sein soll, dann ist es halt ebenfalls einfach unfassbar inkompetent, weil, also du hast halt diese ganzen Wikipedia-Einträge, die dir ja jetzt keinen Bullshit erzählen über das, was da abgebildet wird, ne? Und es ist halt einfach alles da. Der Hitler ist total albern, ne? Alleine dadurch, dass der so wie so ein Karnevalskostüm aussieht, was der Kerl da anhat, wenn du ihn von vorne siehst. Und dann kommen noch Bugs hinzu, wo du halt, es gibt da so ein, das ist so eine Art Reichshauptquartier oder irgend so ein Schnickschnack und dann beamst du dich, wenn du in einen dieser roten Kreise trittst, auf einmal in den ersten Stock und da ist dann das Clipping im Arsch. Und dann kannst du durch die Wand, durch das Fenster rauslaufen und ich weiß nicht, was da passiert. Das Spiel denkt, glaube ich, Hitler ist ein Zeppelin auf einmal, weil dann hörst du ein Propellergeräusch auf einmal und läufst mit dem Adolf freischwebend da so ein paar Meter durch die Luft, kannst Berlin von oben anschauen und es ist halt völlig absurd. Stehst du da und denkst dir so, Gott, ich bin ein Hitler-Zeppelin. Es ist halt einfach, ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich hebe die Hände. Es ist halt am Ende halt einfach wirrer Müll.
Also,
aber das,
ich rekapituliere, an dem Tag, an dem ich mir fest vorgenommen habe, mich durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe und aus dem inneren Zen-Zustand bringen zu lassen, aber warum kommst du mit Hitler-Zeppelin um die Ecke?
Kann nur sagen.
Glaub nicht.
Es ist, also ich möchte ganz klar sagen, es gibt nichts an diesem Spiel, was wirklich empfehlenswert ist. Aber ich muss gestehen, es hatte in der vielleicht eine Stunde oder so, die ich mir da mit diesem Kram verbracht habe, es hatte halt tatsächlich, wenn es überhaupt sowas wie unterhaltsam war, waren es diese ganzen völlig bizarren Momente, auch die, weil es so krude gemacht ist, da sind Passanten und die sind halt auch diese auch wie so aus der Zeitung ausgeschnittenen Figuren und die laufen halt auf Schienen. Und das ist dann halt wie in so einer Geisterbahn, wenn so ein Skelett, weißt du, auf so einer wirklich wie auf so einer festen, geraden Linie nach vorne und zurück gefahren wird. So fahren dann auf einmal diese Figuren durch die Straßen und auch Fahrzeuge. Nominell kann man anscheinend wohl auch Fahrzeuge benutzen. Das hat bei mir irgendwie immer nur zur Hälfte geklappt. Läufst da rum, dann klippt irgendwie mal so eine Straßenbahn durch dich durch. Auch diese bescheuerte Parade. Diese bescheuerte Parade ist halt auch, weil da ja...
Ich glaube nicht, dass ich noch mehr darüber hören will. Offen gestanden. Also im Sinne von einem, ich finde das ziemlich widerwärtig. Also die einzigen beiden Dinge, wenn es ja offensichtlich keine Nazi-Propaganda zu sein scheint, weil da klingen deine Argumente ganz einleuchtend im Sinne, warum dann irgendwelche Wikipedia-Einträge und so. Also entweder steht dort eine unfassbare Einfalt, auch mit so Auschwitz irgendwo, das mal in Berlin rumsteht, eine unfassbare Einfalt dahinter, wo man dann einfach sagen muss, wer auch immer dafür verantwortlich ist, braucht vielleicht dringend professionelle Hilfe. Oder es ist ein schamloser Cashgrab. Weil das Ding kostet, ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal geguckt, im deutschen Steam-Store ist es nicht mehr verfügbar. Also da steht in deinem Land darf man es nicht mehr kaufen, also hier in Deutschland. Aber in dem amerikanischen zum Beispiel ist es noch für $20 verfügbar. Also das riecht nach einem schamlosen Cashgrab. Und das macht es dann wirklich sehr, sehr widerwärtig.
Möglich, aber selbst, ich weiß es nicht. Es ist halt, ich glaube, es ist tatsächlich einfach, also einfältig ist vielleicht ein guter Begriff dafür. Also wie gesagt, also diese Szenen, das hat alles so... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Entscheidung, da einfach Auschwitz zu stellen, ist halt so ein naives, ich möchte das nicht ausblenden, weil dann ist es vielleicht zu propagandistisch, also bilde ich das ab. Und dann stellt man es halt dahin. Und aber die dadurch, dass das so wenig kontextualisiert wird, außer eben diese ab und zu auftauchenden Wikipedia-Geschichten, es ist echt mega, mega, mega krude und, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt so bescheuert, ehrlich gesagt, in seiner ganzen Anmutung. Ich verstehe, was du sagst, aber es fällt mir zumindest sehr schwer, es überhaupt so ernst zu nehmen, um zu sagen, es ist widerlich oder so. Es ist halt einfach nur so bizarr.
Oh mein Gott. Also damit kommst du jetzt hier. Jetzt kommt er hier mit sowas um die Ecke. Aber wenigstens, Gott sei Dank, kann man das anscheinend in Deutschland nicht mehr kaufen. Das muss ja aber dann offensichtlich mal im deutschen Steam-Store gewesen sein.
Mhm. Ja, genau. Das konntest du tatsächlich am Anfang frei erwerben. Ich nehme an, dass dann halt es auch Beschwerden gehagelt hat. Es gibt auch, glaube ich, so gut wie keine Käufer. Ich bin mal in die Steam-Diskussionen reingegangen, die eigentlich nur aus 6 Threads bestehen. Und ich glaube, die Hälfte davon war so ein What the fuck? Ja. Also ich nehme an, dass das halt auch fleißigst gemeldet wurde. Und weiß auch nicht. Ist halt so ein Ding, so wo ich mir gedacht habe, so, ha, ja, ne, vielleicht schon nicht immer die ideale Idee, wenn jemand sagt, so, ja, Computerspiele sollten sich auch ernsten Themen annehmen. Vielleicht muss man dann länger drüber nachdenken, bevor man sich entscheidet, ich bin derjenige, der das tut.
Also es klingt echt, also entweder klingt es echt extrem einfältig oder es klingt halt wie ein, ich komme bestimmt mit meinem Spiel in den Nachrichten. Ja, wie so früher bei Ingolf Lück und so, komme ich jetzt in Nachrichten, ja, weil ich habe Hakenkreuze in meinen Spielen und ich bin ein, ist das ein deutscher Entwickler? Ja, schon, oder? Wenn du da die Kontroverse mitgekriegt hast.
Das muss ich sagen, kann ich nur vermuten. Also das lief bei mir bei Facebook durch, wo sich ganz viele deutsche Entwickler darüber beklagt haben. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein deutscher Entwickler sei, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Es sind lauter so, weiß ich nicht. Von dem gleichen Typen gibt's auch nicht nur dieses Spiel, sondern auch andere, die so, ach, da war irgendwas mit so ein Alien-Shooter, aber mit Moskau und so. Ich hatte das Gefühl, der hatte noch andere Sachen, die so irgendwie so ein bisschen diese Einklinker haben, wo man das Gefühl hat, vielleicht denkt jemand tatsächlich, das ist der Weg, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen im Steam Store. Aber wie gesagt, also das Einzige, was eindeutig zu identifizieren ist, ist Inkompetenz.
Gut, jetzt hatte er seine 10 Minuten Fame. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich sag auch aber warum, ganz oft, wenn du willst. Aber kauf bitte sowas nicht mehr. Ich sag ständig aber warum. Komm, ich mach's gleich.
Wir machen heute mal das A-B-A-B-Reimschema. Jetzt kommt was, wo du eigentlich gar nicht aber warum sagen kannst. Ich hab nämlich Trials Rising gespielt.
Da kann ich wohl warum sagen. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Hätte ich vielleicht mitgespielt.
Das liegt ja jetzt schon Monate auf unserem Steam-Account rum.
Ja, aber dann hätten wir vielleicht zusammen spielen können und so.
Ach so, ja, das kannst du ja nur indirekt. Du spielst ja nicht wirklich, oh. Also spielst ja nur gegen den Ghost von irgendjemandem dann und so. Das
aber stimmt, Trials Rising hatten wir damals bei einer E3 in einem Livestream beide gesagt, dass das cool aussieht. Es ist mir schon wieder völlig entfallen gewesen, bis du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, es liegt auf unserem Steam-Account rum. Wie ist es denn? Ist es cool?
Ja, das ist jetzt so ein Ding. Ne? Man wird sich vorstellen können, es gibt einen Grund, dass das hier auftaucht und nicht in einer Wertschätzung oder wenigstens in einer Viertelstunde. Und es liegt tatsächlich schon kurz nach Release, lag es schon auf unserem Steam-Account rum. Und ich habe immer gedacht, irgendwann, da kommt der Tag, André, da spielst du Trials Rising mal so richtig, so wertschätzungsreif. Und dieser Tag kam nie. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, okay, woran liegt denn das eigentlich? Weil an sich ist es eigentlich ganz cool. Also für die Leute, die es nicht kennen, Trials Rising, das ist ein Spiel, da spielst du, also ein Motocross-Spiel, wenn du so möchtest, sind vergleichsweise kurze Strecken, die absolvierst du manchmal in deutlich unter einer Minute sogar, ne, so Sekunden, 40 Sekunden Strecke oder noch weniger, manchmal auch 1-2 Minuten, also sehr kurze Abschnitte. Und du gibst halt Gas, du bremst und du musst aber nicht groß lenken. Ne? Das ist eigentlich ein 2,5D-Spiel. Die Kamera bewegt sich automatisch, dein Ding bleibt immer auf der Strecke. Was du machen musst, ist, das Motorrad auszurichten, indem du das Gewicht deines Fahrers verlagerst. Das heißt also, du springst über irgendeinen großen Buckel und dann willst du idealerweise zum Beispiel so aufkommen, dass dein Hinterrad schnell wieder Traktion findet, aber auch so, dass du vielleicht dein Vorwärtsmomentum behältst. Und das machst du, indem du zum Beispiel dieses Motorrad richtig ausrichtest. Und manchmal darfst du aber nicht zu schnell über so einen Huckel drüber, dann springst du zu weit und klatscht irgendwo gegen und so weiter. Und das ist Trials Rising. Es hat eine relativ coole Physik-Engine, die das Ganze sehr tricky macht. Musst halt sehr immer gucken, so okay, wie ist es jetzt wirklich gut, um zu landen? Wenn ich da so schnell drüber fahre, überdrehe ich dann sozusagen und mache hier einen Purzelbaum gegen die nächste Wand und ähnliches. Das an sich ist echt ziemlich cool. Und aus irgendeinem Grund habe ich das aber immer wieder gespielt, liegen lassen. Und bin da immer wieder rausgefallen aus diesem Spiel, wie so ein Sieb, das zu große Löcher hat. Und die einzige vernünftige Erklärung, die ich dazu sagen kann, ist, ich habe das Spiel hat überhaupt nicht für mich das Pacing, das so ein Spiel haben sollte. Und dafür gibt's essentielle drei Gründe. Erstens, diese Rennen sind alle super kurz und dann kommt danach aber erstmal sehr viel Menü. Ja, so Rennen abgeschlossen, dann kommt eine Endabrechnung, kriegst deine Erfahrungspunkte, dann geht's ins Hauptmenü, dann gehst du auf eine Landkarte, dann suchst du die nächste Strecke aus, dann kriegst du da deine, ne, hier sind deine Ziele für Gold, Silber, Bronze, dann lädt er und dann hast du das nächste Rennen. Und das ist dann wieder ganz kurz und dann geht dieser Spaß von vorne los. Das machte das Spiel für mich sehr träge. Ich habe mir gedacht, das ist so ein cooles, snappy, rein spielen, Spaß haben, dauerhaft Spiel und ich fand es sehr stark fragmentiert dadurch, das ist Art 1. Art 2 ist es ein Spiel, das tatsächlich erstmal Zeit braucht, bis man da ein bisschen reingekommen ist, bis man versteht, was das Spiel von einem verlangt. Ich finde aber, glaube diesen Anfangshügel, den habe ich tatsächlich überwunden und das dritte große Ding ist, es ist völlig überladen. Es ist zugeschissen, du kommst rein, es ist Menü. Es gibt hier was, da, du kriegst eine Lootbox irgendwo, was ich sowieso natürlich gehasst habe.
Nein, warum?
frag mich nicht, ja. Hier sind 15 Decals für dein Ding, hier sind neue Klamotten für deinen Fahrer, du kannst hier neue Sachen freischalten, die Missionen gibt's, es gibt, hier ist nur irgendeine Daily Mission, hier ist ein Special, bla. Hier gibt's Party Mode, Dingsbums Mode, Multiplayer, Hü und Hot, sonst und irgendwas. Also ich fand, das Spiel war bis von vorne bis hinten zugeschissen, nur mit Optionen, Gimmicks, extra Dingsi-Bumsi, und das fand ich auch. Also alles, die Spielerfahrung, die ich mir von Trials versprochen hatte, war eher simples, schnelles Spaß haben. Rein, bam, cool, Gameplay. Und es war derartig, also zugeschüttet mit anderem Scheiß, dass ich tatsächlich echt immer gedacht habe, ich finde es an sich geil, aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Kram. Und dementsprechend habe ich dann immer irgendwo so zwischendrin, habe so ein bisschen gespielt und dann wieder so, na. Und dementsprechend bin ich da raus. Und jetzt habe ich es auch vor dem Aber warum habe ich nochmal angefangen. Habe wieder gedacht, hm, das ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Und dann habe ich irgendwie so einer halben Stunde habe ich gedacht so, ja, jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr.
Das erinnert mich ein bisschen an meine Aber warum-Sendung, als wir bei Ni No Kuni darüber geredet haben, warum denn noch irgendwie on top noch irgendwelche Systeme auf ein Spiel, das die überhaupt nicht braucht. Und also dieses Überladen und Zuladen von einem eigentlich einfachen, coolen, spaßmachenden Spielprinzip. Ich glaube, da steckt auch mal eine ganze Folge drin, wo man sich Spielprinzipien angucken kann, die man selbst cool fand, als sie noch simpler waren und als sie noch nicht zugeschissen mit Systemen und mit Dingen, die man auch noch machen kann, waren. Und bei denen das dann einfach zu viel geworden ist. Also ich habe ja immer dieses schöne Beispiel für mich, der Fußballmanager. Ich mochte Fußballmanager total gerne, als man eine Saison in 2 oder 3 Stunden an einem Abend spielen konnte. Die moderneren Fußballmanager, wo man plötzlich einen Spieltag in 2 Stunden simuliert gehabt hat, angesichts der himmelvielen Sachen, die man da noch machen musste, bin ich dann halt ausgestiegen. Und so ähnlich klingt das ja auch einfach hier. Lass mich doch einfach die coolen, einfachen Sachen machen. Du musst nicht alles vollscheißen, aber vielleicht leben wir einfach in einer Zeit, in der die meisten Spieler sagen, give me more. Mehr Systeme. Ich brauche noch mehr.
Möglich, ja. Also das ist auf jeden Fall, man muss ja immer ein bisschen differenzieren. Ne? Das Kerngameplay von dem Spiel ist nicht zugeschissen. Ne? Ich finde, das ist nach wie vor funktional. Ist ein bisschen komplexer, als ich gedacht habe. Hab gedacht, das ist wirklich fast nur so hier, ne, nach vorne, nach hinten, so ein bisschen nachkorrigieren und sonst irgendwas, aber das hat schon so seine Feinheiten, ne, gerade auch wie viel du da so ein bisschen mitarbeiten musst, wie viel Gas gebe ich denn an welcher Stelle, ne, auch wirklich ein bisschen diese Physik verstehen, so hey, das Ding hat Hinterradantrieb, ne, und wenn das Hinterrad da greift und du gibst zu früh Gas, dann kippt das Ding um und solche Geschichten. Aber das ist an sich cool, weil dadurch, glaube ich, hat das halt diese Spieltiefe, die es dann auch nach hinten raus entwickelt. Und du kämpfst irgendwie auch immer die ganze Zeit gegen diese Physik, gegen diese Maschine, diese bockige Maschine, die dann ständig irgendwelche Sachen macht, ja. Manchmal ein bisschen frustrierend, weil gefühlt für mich manchmal so ein bisschen unvorhersehbar, wo ich denke so, warum macht's das jetzt gerade? Verstehe ich nicht. Also entweder verstehe ich nicht genug von Physik oder das Spiel macht manchmal Dinge, die für mich nicht intuitiv lesbar sind. Aber ansonsten war das schon geil. Aber das Ganze drumherum. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass es halt wieder so dieser Fall von, ist es zu einer Art Service-Game ausgebaut, ne? Dementsprechend gibt diese Lootboxen, da ist jetzt nur kosmetischer Bullshit drin gewesen, aber es ist halt einfach Kacke. Ich sehe eine Lootbox in so einem einfachen, simplen Fun-Game und denke mir so, what the fuck ist das denn? Ja, und auch dieses Ganze hier ist dein Progressionssystem und guck mal, ja, kannst du mit Level so und so das noch freischalten und dann halt eine Fülle von Modi, ja, aber ich komme halt da rein und da sind halt so viele Fenster. Es hat so ein Menüdesign, so wie so ein Windows 8, ne, diese Kacheln. Hier ist was, guck mal da. Ja, das war halt einfach nur so, fühlte mich halt echt erschlagen von dem ganzen Kram. Und dann war es halt auch noch größtenteils Kram, wo ich gedacht habe, interessiert mich nicht, will ich nicht, lass mich, ja. Will nicht in eine Garage, ich will nicht meinem Fahrer eine neue Jacke anziehen und sonstigen Krimskram. Es war halt alles sehr viel Bullshit mit dabei. Sicherlich alles, aber vieles davon. Und das hat's mir echt so ein bisschen verhagelt, weil das ist sicherlich auch zu einem gewissen Grad so ein Erwartungsding, ne, weil ich gedacht habe, das ist halt einfach so ein Insta-Fun-Game. Aber ich weiß auch nicht. Also zumindest aus meiner Perspektive war das halt das ist einfach, das braucht's alles nicht. Da muss mit dem Besen durchgegangen werden mal. Das Zimmer ist schmutzig.
Verstehe ich gut, weil gerade die Sorte Spiel, Ich erinnere mich zum Beispiel noch früher, gut, weil es weniger so eine, ist mehr Rennspiel, glaube ich, als jetzt in den Trials zum Beispiel, aber sowas, wenn ich mich noch an Supreme Snowboarding, was ich unfassbar gerne eine echt lange Zeit gespielt habe, oder auch ganz früher so einen F-Zero oder so, so diese Sorte Spiel, aus denen ich mittlerweile nahezu komplett raus bin, die ich aber 20 Jahre meines Lebens sehr intensiv und sehr gerne gespielt habe, auch so Jump'n'Runs, Rennspiele und so weiter, mittlerweile komplett raus, aus ähnlichen Gründen, wie ich es vorher auch bei einem Fußballmanager gesagt habe, weil ich bei vielen Spielen einfach immer den Eindruck hatte, da ist viel drumherum Scheiß, der mich nicht interessiert und der mich aktiv davon abhält, das eigentlich simple, coole Kerngameplay zu genießen, weil er mir auf den Keks geht. Und das hast du jetzt gerade sehr schön am Beispiel von Trials beschrieben. Weißt du, wenn ich eigentlich nicht der Jump'n'Run-Spieler bin zum Beispiel, dann eigentlich nicht deswegen, weil ich früher nie Jump'n'Runs gerne gespielt habe. Es war mal eine Zeit lang mein Lieblingsgenre. Sie wurden mir halt nur irgendwann lästig. Und zwar nicht, weil mir das Kerngameplay nicht gefällt, sondern weil halt tausend Sachen on top dazu kamen, bei denen ich mir gedacht habe, die sorgen aktiv dafür, dass mir das Spiel weniger Spaß macht. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Spielprinzipien, bei denen man behaupten kann, zumindest für einen persönlich, die sind echt cool, wenn sie simpel sind und nicht mehr ganz so cool, wenn halt ein Haufen Bullshit dazu kommt, den man nicht möchte.
Ja, also gilt in dem Fall zumindest auf jeden Fall für mich. Kann das auch zu einem Großteil unterschreiben. Also bei Rennspielen ist das zum Beispiel dieser Zwang zur Open World, der jetzt auch da Einzug gehalten hat, dieses... Ich will nicht dahin fahren, weil da diese Rennstrecke anfängt. Ja, und ich will eigentlich auch sowieso nicht einfach nur in einer Stadt rumschimmeln. Gib mir doch einfach 5 bis 10 geil designte Rennstrecken in aller Welt wie früher. Das finde ich viel cooler. Bei Trials hatte ich auch am meisten Spaß, wenn ich mich mal halt an so einer Strecke festgebissen hatte und gesagt habe, ich will da jetzt irgendwie Gold holen oder sowas. Weil dann, wenn du da gescheiter bist, drückst du auch eine Taste, zack, geht's von vorne los. So ein Instant von vorne, ne, so, scheiße gebaut, ich weiß, jetzt schaffe ich die Zeit schon nicht mehr, zack, und kann sofort wieder loslegen. Und dann ist es halt tatsächlich auch mal über einen längeren Zeitraum einfach nur so, Gameplay probieren, scheitern, zack, zurück, nochmal von vorne. Und das ist geil, das ist cool. Aber dann komme ich halt raus in diese Menüwelt mit diesem ganzen Schnicki-Schnacki und das war halt echt, wie gesagt, also für mich blöd. Es hatte auch so leichte ästhetische Probleme, weil es schon sehr bemüht cool ist. So mit so lustigen Tipps im Ladescreen wie Sir Isaac Newton kannte sich gut mit Physik aus und kann deswegen total toll Trials spielen und solche Sachen, wo ich dachte so, oder die Emotes, wenn du so gegen andere Fahrer antrittst und so, dann haben die manchmal so Emotes, wenn sie gewonnen haben. Und das hat so einen cooli Fortnite Dance Vibe gehabt, wo ich die ganze Zeit gedacht habe so, find's aber nicht cool, ja. Aber das wäre alles zu überbrücken gewesen, wenn das nicht so zerfasert gewesen wäre für meine Begriffe. Bin deswegen halt echt nie einfach richtig reingekommen. Das ist an sich im Kern ist es ein cooles Spiel.
Kannst du dich noch erinnern, als alle über die Ubisoft-Formel gesprochen haben, im Hinblick darauf, in jedem dieser Spiele sind irgendwelche Türme, auf die man draufklettern muss und sonstige Geschichten. Und mittlerweile denke ich so, wenn ich das wieder höre, ist halt ein typisches Ubisoft-Spiel, ist halt alles Service. Service. Überall, auch da, wo es vielleicht jetzt, wie in dem Fall zumindest so, wie du es schilderst, nicht so wirklich passt.
Ja, oder halt, wo man halt einfach mal ein bisschen die Handbremse anziehen müssen. Aber das ist halt, ne, das ist halt wahrscheinlich genauso wie immer die Logik von Sachen wie Free-to-Play und Ähnlichem, die greifen dann halt bei sowas ganz genauso. Und da ist es ja halt so eine gewisse Penetranz, ne, mit so dem, ist nicht mal so, dass das Spiel dich so penetrant zubomben würde mit diesem, hey, geh doch in den Shop und so, aber diese Service-Games, ne, mit ihrem, guck mal, es gibt ganz viel, bleib doch einfach für immer in diesem Spiel, das ist halt so dieses, so, hey, Optionen, Kleinkram, guck mal, hier ist nochmal einen Blitz, den du dir irgendwo auf dein Motorrad machen kannst. Und das ist sowas, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur schlechtes UI-Design, dass ich das Gefühl hatte, da auch dann, wenn ich dann durch diese Menüs gegangen bin und dann ist das sehr kleinteilig und dann kannst du hier was drauf machen, da sind hier 1000 Sachen und du denkst so, ich habe keinen Bock, ich bin nicht hier, um viel Zeit in einer Art Inventarscreen zu verbringen. Ne? Das ist einfach nicht da, dafür bin ich hier nicht angetreten. Deswegen sage ich auch, es ist vielleicht auch immer so ein Bruch mit dem, was ich immer eigentlich wollte, wenn ich Trials gestartet habe. Nämlich halt so dieses, ne, ich will jetzt ein Gameplay-fokussiertes Spiel haben und dann sind aber auf einmal diese ganzen komischen Systeme drumherum, die für mich zumindest überhaupt nicht gepasst haben zu dem, was ich haben wollte.
Ist ja vielleicht auch eine Frage einfach der Länge einer Gameplay-Session, nach der man sucht. Also ich habe halt immer wieder das Gefühl, weißt du, sowas, was du jetzt geschildert hast, auch im Falle von Trials, dass es erstmal als was Positives wahrgenommen wird, weil großer Umfang und du kannst Stunden, Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre mit dem Spiel verbringen, da ist einfach so viel Zeug drin und wo man vielleicht sagt, ist vielleicht auch eine Frage der, mit welchen Spielen bist du aufgewachsen und bei dieser Sorte Spiel, da würde ich glaube ich genauso reagieren wie du. Ist das eher ein, hey, das ist die Sorte Spiel, die will ich jetzt mal eine halbe, dreiviertel Stunde spielen. Die will ich gar nicht 5 Stunden am Stück spielen und den Eindruck vielleicht noch besitzen, ein, wenn ich die Woche nicht weiterspiele, verpasse ich noch irgendwas, weil da ist ein Progressionssystem, in dem muss ich Zeug freischalten und so weiter und so fort. Das waren halt auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend, waren das so immer diese Spiele so, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, bis das Fußballtraining losgeht, was mache ich denn? Ach komm, ich zock noch mal eine Runde, was weiß ich, Supreme Snowboarding. Und fahre ein paar Strecken und guck mal, ob ich meine Bestzeit verbessere, ohne dass mich das Spiel genervt hat mit irgendwelchem anderen drumherum oder mir den Eindruck gegeben hat, ich spiel's ja eigentlich nicht lang genug. Ich glaube, das ist so ein bisschen, zumindest bei mir, immer so gerne ein Faktor, dieses den Eindruck vom Spiel vermittelt zu bekommen, so ein bisschen, du vernachlässigst mich hier. Guck mal, was du alles machen könntest, wenn du mehr Zeit mit mir verbringst. Und das finde ich halt kein nettes, kein schönes Gefühl.
Ja, das zum einen. Zum anderen, es wird vielleicht Leute auch geben, die sagen so, ja, hier, ne, Anwenderfehler, das Problem sitzt vor dem Monitor. Du hättest ja auch dich hinsetzen können und hättest mal hier dir einfach deine Strecke, die dir gefällt, nehmen können und dann perfektionierst du da halt rum und sowas und dann hast du auch mehr Spaß, was einerseits stimmt, aber andererseits, ich find's halt unangenehm, dass das Spiel zum Beispiel auch einfach meine Neugier bestraft. Da machst du halt, ne, so nach Ländern unterteilt und dann habe ich da in Schweden oder so eine Stadionwettbewerb, ne, musst du erst Vierter werden, dann Zweiter, dann Erster und ich so, alles cool, hab das gemacht und dann schaltet da halt ein neues Land frei und dann kam, glaube ich, China oder so dazu und ich so, ja cool, jetzt will ich halt die China-Strecken mir anschauen, aber genau dann wird's halt scheiße, wenn du hingehst und sagst so, eine Strecke, spielen, Bronze, ja, reicht, nächste. Und das ist eigentlich cool, weil ich will ja dann erstmal so, ah, was gibt's denn alles Neues, ne? Und die haben auch coole Ideen in den Strecken, ne? Sind dann auf einmal irgendwie so bis auf so eine Art Schiffsfriedhof und dann hängen da so riesige Schiffspropeller, die sich drehen und die machen Wind und die schieben dich irgendwo hin und irgendwelche rostigen Container rutschen rum und du musst dann beim Sprung abpassen, dass du drauf landest. Also geile Ideen. Und genau deswegen will ich diese ganzen Level mehr anschauen. Aber genau da ist es dann halt, dann komme ich in dieses Ding rein mit 1,5 Minuten Spaß, Ladescreen, Auswertung, bla bla bla, weiter, zack, 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 zack. Und das ist dann halt immer wieder so dieses Ding, dann rutsche ich in dieses unbefriedigende System rein mit, jetzt ist einfach so viel Zeug dazwischen, so viel Unterbrechung, diese einzelnen Sessions sind so kurz, dass ich nicht das Gefühl habe, ich komme auf meine Kosten. Und dann wirkt es auf einmal wieder merkwürdig.
Schade eigentlich. Ich glaube, ich gucke trotzdem mal bei Gelegenheit rein. Jetzt fällt mir ja wieder ein, dass es auf unserem Steam-Account rumliegt.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, kann auch gut sein, wenn man da vielleicht auch einfach mit einem gemanagten, ja, wenn Erwartungsmanagement vorher passiert ist, ja, zum Beispiel hier, wenn man da anders reingeht, dann wirkt es vielleicht auch wieder anders.
Gut, wobei es jetzt natürlich genau nach dem wirkt, was ich auch nicht suchen würde bei einem Trials. Also insofern, aber ich glaube, ich gucke bei Gelegenheit mal rein. Ja, aber machen wir mal weiter. Aber also bislang, also ich sage jetzt mal außer dem Adolf Zeppelin, ja, aber bislang hier, weißt du, ich sitze hier quasi mit nacktem Oberkörper, habe eine Zielscheibe auf dem Bauch gemalt und sag jetzt treff doch.
Wie gesagt, es ist ich mach mal einfach weiter mit einem, das vielleicht ein bisschen kürzer wird und das ist aber auch eins, das wirst du wahrscheinlich, zumindest, weil du mich kennst, nicht allzu großes, aber warum ausspocken, ich habe nämlich Blazing Chrome gespielt und Blazing Chrome ist im Grunde genommen Super Protector, nur eben, ohne dass der Name dran steht, von einem Indie-Studio namens Joy Masher.
Damit schockst du mich doch nicht. Was mit Blazing Chrome, ja. Also ich hätte eher gesagt, wenn du gesagt hast, ich habe Blazing Chrome nicht gespielt, hätte ich gesagt, aber warum?
Ja, nee, also das war klar, ja. Ich habe ja auch die größte Granate, die, wo ich mich ja inzwischen selber gefragt habe, aber warum? Ja, die haben wir ja jetzt schon zum Anfang verfeuert, ja. Also so schön wird's nie wieder in dieser Folge, meine Damen und Herren. Oder vielleicht auch insgesamt, ja. Also noch dümmere Einkäufe als Berlin 36, weiß ich nicht, ob ich das jemals schaffen werde, dass der Zenit vielleicht auch erreicht. Auf jeden Fall, Blazing Chrome habe ich gespielt. Das ist auch eigentlich genau in der Trials-Kategorie. Ich hatte gedacht, na, da machst du auf jeden Fall eine Wertschätzung zu. Und ich glaube, wenn man da nicht später noch irgendwie was unlockt, es hat nur 4 Level. 2 davon habe ich gespielt, also abgeschlossen. Gespielt habe ich alle, weil die sind dann hinter, die anderen 2 sind auch direkt zugänglich dann. Ja, und dann habe ich gesagt so, nee, das werde ich nie fertig spielen. Und ich habe die Befürchtung vielleicht deswegen, weil diese Oldschool-Run-and-Guns mir gar nicht mehr so viel Spaß machen wie früher, weil es ist an sich ziemlich kompetent umgesetzt. Ich habe echt ein bisschen, habe lange nach einem Haar in der Suppe gesucht, um mir zu erklären, warum ich dann keinen Bock mehr hatte. Und eigentlich habe ich immer gedacht so, das kann nicht sein. Ich mag das Genre. Ich mag diese Art Spiel. Ich kann das eigentlich auch. Ja, es liegt nicht daran, dass ich zu blöd bin oder sonst irgendwas. Also muss es was anderes sein. Aber vielleicht ist tatsächlich dieses, du läufst durch ein Level, dann kommen ganz viele Aliens und die schießt du alle ab und dann stirbst du und musst halt dann irgendwelche, ne, hier musst ein bisschen auswendig lernen, wo die kommen und du musst ein bisschen besser werden in deinen Reaktionszeiten oder sowas. Vielleicht gibt mir das auch einfach nicht mehr so viel, weil so viele Haare sind in der Suppe nicht aufzufinden gewesen.
Also angesichts des Umstandes, dass du Berlin 1936 gekauft und gespielt hast, halte ich, du bist für zu blöd, für durchaus wahrscheinlicher als du. Ja, also grundlegend ist das ab jetzt immer eine sehr, sehr gute Prämisse, um Dinge zu erklären.
Ich finde, die einen nennen es sehr neugierig, die anderen nennen es sehr dumm. Ja?
Da gibt's niemand nennt das sehr neugierig, was du machst.
Also die Empirie sagt.
Also
ja.
Ohne Fallschirm zum Beispiel aus einem Flugzeug zu springen, nennt auch niemand sehr neugierig.
Weißt du, das Schlimme ist ja, nachdem ich es gespielt habe, kann ich da gar nicht so viel gegen sagen. Also reden wir lieber über Blazing Chrome.
Das fand ich tatsächlich, ich habe es zufällig gesehen, bevor du es jetzt überhaupt erwähnt hast, ich wusste nicht, dass du es spielst, habe das vor ein paar Tagen zufällig bei Steam gesehen und habe gedacht mir schon das sieht aus wie ein André-Spiel, das wird er aber schon längst wissen und habe gar nicht mehr dran gedacht zu sagen, hier, das Blazing Chrome kennst du bestimmt schon. Und B, es sieht halt so nach Probotector aus, also es sieht halt wirklich aus wie kann man die komplette Optik von Probotector klauen, ohne quasi die Sprites noch mitgeklaut zu haben. Also
ja, genau.
Klauen klingt jetzt gemein, also es ist jetzt ja bestimmt nicht irgendwie, ich meine es gar nicht im Sinne von einem, es kopiert der Diebstahl und deswegen wertlos oder so, aber es sieht halt, also für so eine Hommage an Spiele von damals, sieht es halt erstaunlich aus wie ein Spiel von damals. Halt auf eine coole Art und Weise.
Ja, das ist so, geht schon in Richtung Fan-Remake, ne? Wie gesagt, ich versuche jetzt einfach nochmal hier irgendwo mich an Strohhalme zu klammern und zu erklären, warum mir vielleicht das nicht gefallen hat, obwohl ich möglicherweise einen immer noch Run and Guns geil finden würde, wenn sie in Anführungsstrichen richtig, also für mich gemacht würden. Dabei spielt auch mit rein, dass das für mein Empfinden sich dann sehr hart an Super Probotector angelehnt hat. Ne? Also selbst wenn man die Grafik sich anschaut, ne, da sind halt so die beiden Helden, es ist ein Mensch und ein Roboter, aber da kann man sogar sagen, hat man den europäischen Probotector-Roboter mit den Kontrasoldaten einfach beides reingenommen. Da ist so ein großes, schlangenartiges Viech im Hintergrund, eine zerstörte Stadt, das sieht dem Cover der Vorlage sogar schon ähnlich. Das Intro des Spiels mit so einer zerstörten Stadt, das sieht fast aus wie 1:1 abgepaust teilweise. Und auch ansonsten in dem Spiel finden sich halt einfach ganz viele Elemente, die ähnlich sind. Da gibt's einen Abschnitt, da bist du auf so einem Hoverbike unterwegs und so. Also an ganz vielen Stellen erkennst du wieder, okay, hier möchte man dieses Spiel zitieren, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich freundlich.
Die Explosionen.
Ja.
Die Explosionen schreien Probotector. Es waren jetzt bestimmt nicht die einzigen der damaligen Zeit, die so dargestellt waren. Aber in der Art der Inszenierung, in der Masse, wie sie auf dem Bildschirm auftauchen, wenn man sich den Trailer anguckt. Also spätestens, weißt du, würdest du alles andere ausblenden und mir nur die Explosionen in dem Trailer zeigen, hätte ich wahrscheinlich Probotector gerufen.
Genau, ja. Auch so das Design, ne? Es gibt diese, wie so Hubschrauber und so, wie die aussehen. Das ist alles schon sehr, sehr ähnlich, ne? Auch Gestaltungselemente in den Levels, da, so diese, wie so Leitplanken, die in der Luft schweben, an denen du dich entlanghangeln kannst und so. Also niemand, glaube ich, als Letzte wahrscheinlich auch die Entwickler wird bestreiten, dass das große leuchtende Vorbild gewesen ist, vielleicht noch zusammen mit so ein paar anderen Titeln aus der Zeit und dass das halt einfach ganz, ganz hart zitiert wird. Und für mich war es halt aber dann teilweise so nah dran, dass ich das Gefühl hatte so, ja, aber es ist so, es ist, als ob ich das Spiel schon mal gespielt hätte, ne, weil es visuell so viele bekannte Impulse hat. Aber ne, wenn ich das Spiel spielen will, auch noch diese ganze Pixeloptik, das ist schon technisch natürlich fortschrittlicher als ein Super Probotector, aber insgesamt, weiß ich nicht, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass das wirklich eine neue Erfahrung groß anzubieten hat, obwohl es Dinge anders macht. Die es anders macht, sind aber Sachen, die mich gar nicht so begeistert haben. Es gibt da jetzt noch so Da kannst du als zusätzliches Power-Up so komische Begleitdroiden, so Drohnen aufsammeln, dann hast du halt vielleicht ein Schutzschild und so, aber das ist eigentlich eine andere Rahmung für Elemente, die es teilweise auch schon gab. Also so ein Schutzschild konntest du ja auch schon als Power-Up aufsammeln in den Probotectors. Und dann gibt's so eine Ausweichrolle. Und die ist, die musst du mit so schräg unten vorne und ich glaube die Sprungtaste auslösen. Und das, ich wollte das eigentlich gerne einfach auf eine andere Taste auf dem Joypad legen, aber das ging nicht. Oder ich war zu blöd, es zu finden, aber ich bin der Meinung, es geht nicht. Und ich vermute, dass das gewollt ist, damit es nicht so einfach ist mit der Anwendung, aber zumindest mit meinem Xbox-Pad, ne? Also das D-Pad auf dem Xbox, auf dem Controller ist halt eh scheiße. Und dann dieses nach schräg unten, so ein Spiel mit Analogstick spielen, mag ich auch nicht. Also vielleicht ein Controller-Ding, aber die, wie diese Ausweichrolle ausgelöst wird, fand ich zum Beispiel scheiße gelöst. Das hat mich immer wieder geärgert und hat dazu geführt, dass ich sie lange Zeit einfach gar nicht benutzt habe. Das ging eigentlich auch ganz gut. Dann gab es wieder Stellen, wo du sie benutzen musstest. Dann hatte ich das überhaupt nicht geübt. Dann war es auch wieder frustrierend und kacke. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, so, ja, vielleicht ist es ja doch nur, ne? Vielleicht ist es doch zu nah dran am Original, vielleicht gibt's doch diese Kleinigkeiten in der Art, wie es designt ist. Es hat zum Beispiel auch die Eigenart, dass es eigentlich fast keinen Gegner gibt, der mit einem Treffer stirbt, sondern die meisten brauchen halt zwei oder so. Das geht trotzdem ziemlich schnell. Und das klingt vielleicht auch wie so ein winziger Murksunterschied. Aber da habe ich lange drüber nachgedacht, ob das tatsächlich ein Problem ist. Weil diese blöd gesagt Time to Kill bei den Gegnern, dass ich nicht einfach mal so, ich schieße einen in die Richtung, ich weiß, das wird jetzt treffen und dann kann ich diesen Gegner vergessen. Da muss ich immer wieder gucken, habe ich den jetzt oft genug getroffen, fällt der wirklich um? Das hat mich tatsächlich irritiert. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das dann vielleicht die Skill-Voraussetzung erhöht und es mich nur ein bisschen frustriert hat, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht so gut, wie ich sein will. Aber es waren häufig Dinge da, wo ich dachte so, wieso ist das blöde Viech nicht rechtzeitig weg gewesen? Und das war halt irgendwie so, aber das weiß ich nicht. Da muss ich sagen, da habe ich so in meinem Gehirn das hin und her gewälzt und weiß nicht, ob das ein 100%ig verbriefbarer Kritikpunkt ist. Ich weiß nur, dass es für mich sich ständig komisch angefühlt hat, dass ich gedacht habe, so, das müsste doch einfach schneller wegzuballern sein und dann ist der Kram immer noch da.
Also ich nehme ja für mich mit, wir brauchen wieder Joysticks, so wie früher. Vor allen Dingen können wir da ganze Sonntagspodcasts damit füllen, wenn es endlich mal wieder Joysticks gäbe, ja, weil die D-Pads einfach so bescheuert sind auf den modernen Gamepads. Wenn es endlich wieder Joysticks gäbe, könnten wir ganze Sonntagspodcasts damit füllen, ob das Phallus-Symbole sind.
Ja, also ich weiß nicht, wir werden auf jeden Fall nicht mehr über Spiele sprechen, weil Joysticks habe ich immer gehasst und mit Joysticks kann ich nicht spielen.
Es ist, also allein die Phallus-Symbol-Diskussion, die wären super. Joysticks, wir brauchen mehr Joysticks.
Ja, der ja. Joystick, ein Phallus-Symbol, Folge 73.
Ja, genau, zum Beispiel. Das ist niedrig hängende Frucht für Sonntagspodcasts, Mann Peschke.
Ja, der heißt dann auch nicht mehr auf ein Bier, sondern auf eine Penismetapher.
Auf einen Phallus.
Ja. Ja, also so. Auf jeden Fall, das war merkwürdig. Das ist an sich gut, es ist an sich kompetent gemacht. Es war für mich eine doppelt frustrierende Erfahrung, weil ich da nicht reingekommen bin und ich wollte dieses Spiel eigentlich lieben. Ich habe gedacht, das spiele ich und dann sitze ich die ganze Zeit nur da und denke mir so, es ist wie früher. Ja. Und nee, das war nicht wie früher. Und das hatte ich auch jetzt inzwischen schon ein paar Mal. Also ich habe diese Run-and-Gun-Dinger so geliebt. Und wenn ich die alten wieder spiele, dann habe ich das Gefühl wieder. Dann, das funktioniert alles cool. Aber das Problem ist, ich habe halt wahrscheinlich da so viel Muscle-Memory, dass ich da halt super vorankomme. Und ich frage mich halt immer wieder, und die Anzeichen verdichten sich, dass ich da häufig einfach gar nicht mehr so viel Bock habe zu sagen, so, ja, okay, ich schieß mich jetzt halt hier durch den Level und dann scheitere ich halt 25.000 Mal, aber da hinten kommt dann vielleicht nochmal ein Endgegner, an dem ich 10-mal scheitern kann und so. Ich wüsste nicht, vielleicht muss da mehr passieren, vielleicht muss da mehr Abwechslung rein, aber vielleicht bin ich auch einfach aus dem Ding einfach raus. Also ich spiele das besser als früher, ich komme schneller voran. Blazing Chrome ist auch voll gnädig, das ist nicht so ein Ding so, ja, du hast keine Dinger mehr, jetzt fängst du von vorne an und kannst da sogar den Spielstand speichern, kannst da mit einem Continue, du kannst diese Level endlos wiederholen und so. Das hätte ich wahrscheinlich auch mit 2-3 Stunden mehr, wahrscheinlich hätte ich sogar durchgespielt. Aber das war halt echt so, nee, ich komm nicht rein, ich sitze nicht da und denke, ich hab Bock drauf, ich hab Spaß, ich will das irgendwie
schaffen, sondern ich bin halt einfach so, es ist so lalalala. Es war mal nett, so diese zwei Level, die ich da absolviert habe, aber selbst da war schon dann einfach so ein bisschen die Luft raus. Naja.
Ja, aber hast du noch einen?
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Ja, einen also das heißt, da der Zeppelin Adolf außer Konkurrenz ist, hast du mich heute nicht geschockt, weil da, also das giltet nicht. Würde man auf dem Schulhof sagen. Entschuldigung, das giltet also, nicht. Nein, das giltet nicht. Also,
finde schon.
Findet also, das giltet
wenn
nicht.
Das nicht gilt, dann weiß ich nicht, was gilt.
Ja, alles andere.
My Lovely Daughter.
Warum?
Und zwar,
was, My Lovely Daughter? Mhm. Lag das im Regal neben Mein erster Bauernhof?
Nee. Ist auch bei weitem weniger schockierend, wie es vielleicht sonst sein könnte, wenn man den Titel hört. Und zwar, das Spiel selber beschreibt sich als ein Alchemisten-Simulator. Also was passiert ist, du bist Alchemist, deine Tochter ist tot. Und jetzt willst du die wieder zum Leben erwecken und dazu musst du ihr quasi ne, ihre Seele mal wieder auf Touren bringen, ja, so ein bisschen wie bei mit so Überbrückungskabel, wenn das Auto liegen geblieben ist. Und das kannst du tun, indem du eben andere Seelen einsammelst. Und dazu kreierst du lauter Homunkuli, ne, künstliche Lebewesen, die dann auch alles aber, jetzt kommt der Twist, kleine Mädchen sind. Also du benutzt dann irgendwelche Zutaten, nimmst 3 Holz und dann kommt da so ein kleines Baummädchen dabei raus. Und dann kannst du die erstens für dich arbeiten schicken, um Geld zu verdienen. Dann kannst du ihnen Geschenke machen, so Eiscreme, Schokolade, kannst Zeit mit ihnen verbringen und dann freuen die sich. Dann fangen die auch noch irgendwann an, wenn sie glücklich sind und schreiben dir nette Briefe. Und dann bringst du sie um diese Seelen Bestandteile einzusammeln. Das ist die Prämisse und das war das Ding, wo ich gesagt habe, das klingt faszinierend. Das Spiel hat den Vorsatz, dich in genau diese sehr unangenehme Situation zu bringen und versprach mir sehr viel moralische und emotionale Ambivalenz.
Und die Tatsache, dass es nur das zweitkrankeste Spiel in dieser Folge ist, will etwas heißen.
Mhm. In der Tat. Du kannst doch nicht behaupten, dass das nichts aber warum würdig sei.
Eigentlich klingt das auch wieder wie ein Spiel, wo ich mich frage, wo ist die Wertschätzung oder mindestens die Viertelstunde? Weil es klingt echt ganz interessant. Hab hier nebenbei gerade mal hast du es auf der Switch gespielt? Das gibt's anscheinend für die Switch.
Nee, ich hab's, das haben wir auch auf Steam.
Ah, und das gibt es auch auf Steam. Ich habe nämlich gerade die Nintendo Switch-Seite offen, also die Shop-Seite. Und dort steht als erstes, Achtung, die düsteren Themen, die My Lovely Daughter behandelt, sind als Kommentar zu Kinderarbeit, Misshandlung in der Erziehung und ignorante Gesellschaften gedacht. Das Spiel soll Traurigkeit und Unwohlsein auslösen, verfolgt dabei aber ein tieferes Ziel. Das ist meine Triggerwarnung.
Ja, hehre Ziele, aber,
oh.
Und das ist der Grund, warum wir hier über dieses Spiel sprechen, das Gameplay. Es ist nämlich im Kern ein beschissenes Ressourcenmanagement-Spiel. Also was der spielerische Anteil ist folgender, es gibt diese Crafting-Komponente. Ich habe schon gesagt, da gibt es so einen okkulten Zirkel in deinem keine Ahnung, Alchemisten, Studierzimmer oder sonst irgendwas auf dem Boden, da legst du jeweils 3 Elemente rein. Gewünscht ist immer 3 Elemente der gleichen Art, ne? 3-mal Holz, 3-mal Metall, 3-mal Fleisch, 3-mal, ich glaube, Lehm ist das, gibt's da auch noch und Wasser. Und daraus entstehen dann diese Wesen und diese Wesen haben dann jeweils eine Art Seelenaffinität. Das kann sein Furcht, das kann Wut sein, das kann aber auch Freude sein oder Traurigkeit und solche Geschichten. Und aus diesen einzelnen Komponenten musst du dann hinterher nämlich die Seele deiner Tochter rekonstruieren. Da musst du dann erst rausfinden, welche Anteile von diesen Affinitäten hatte die Seele deiner Tochter denn? Und dann musst du das halt auch entsprechend zusammensammeln. Und das machst du halt eben, indem du rumprobierst. Ne? Du fügst halt machst dieses Crafting-System und dann stellst du halt fest, so, okay, wenn ich 2 normale Metall und ein höherwertiges Metall nehme, dann kommt dabei nicht ein Metallwesen, ein Eisenwesen raus, sondern ein Titanwesen kommt dabei raus. Und das hat dann vielleicht andere Fähigkeiten oder andere Affinitäten. Und dann gehst du hinterher auf eine Landkarte einer kleinen Stadt, in der Nähe wohnst du halt, und dann schickst du die da arbeiten. Und diese Jobs, die haben auch jeweils einzelne Seelenaffinitäten. Und wenn die gut passen, dann verlieren die beim Arbeiten weniger Zuneigung. Sie verlieren immer nach und nach ein bisschen Zuneigung, wenn du sie da arbeiten schickst, aber dann halt deutlich weniger. Auch noch unterschiedlich, wie viele Erfahrungspunkte die da kriegen und wie viel Geld die da verdienen, aber du musst halt hauptsächlich so ein bisschen managen, dass die nicht zu viel Zuneigung verlieren, weil dann laufen sie irgendwann weg, deine künstlichen Töchter, die du da baust. Und das kannst du halt dann auch wieder managen, indem du diesen Zuneigungsbalken wieder auffüllst, indem du eben einmal pro Tag kannst du mit einer dieser Kreaturen Zeit verbringen, gehst mit denen dann spielen oder sowas, oder du machst ihnen eben diese Geschenke, ne, Schokolade und so. Und das ist halt dieses, du bist dann auf dieser Stadtkarte und dann klickst du halt durch, du gehst da arbeiten, weil das passt, du gehst da arbeiten, weil das passt und so weiter und so fort, und dann laufen da, bist immer eine Woche in der Stadt, dann läuft da die Zeit so ein Ladebalken, der sich da quasi füllt, kannst zwischendrin pausieren, wenn da gerade einer mit seinem Job fertig ist und du musst es nur zuteilen, und das machst du immer wieder und wieder. Das ist die Kerninteraktion, und die ist einfach unfassbar strunzöde und vor allem auch unfassbar banal. Es ist halt super schnell zu durchschauen, wie du das machen musst, um zu Geld zu kommen. Und ich hatte keinen Nerv mehr dazu. Es war einfach beschissen, strunzöde umgesetzt, was ich da interaktiv zu tun habe.
Okay, also ich wollte, das wollte ich zur Klarstellung nochmal fragen, aber das hast du jetzt gegen Ende dieser Ausführung beantwortet. Das ist ein reines Menüspiel. Also das Gameplay ist, ich klicke in Menüs entsprechende Dinge an.
Genau, ja. Also die Menüs sind in dem Fall halt, das ist ein Zimmer, ne?
Ja.
Aber das ist eigentlich ein Menü. Da liegt ein Buch, da kannst du halt nachschlagen, okay, was wissen wir denn jetzt über diese Seelenaffinitäten der Tochter? Was gibt's denn vielleicht für Aufträge, die ich angenommen habe? Manchmal kommt so ein Dörfler auch an und hat keine Arbeitsstelle, sondern der sagt halt, hey, kannst du mir ein Stück hochwertiges Metall besorgen und mittlerer Qualität. Und mittlere Qualität bedeutet halt, okay, du machst so ein Metallmädchen und dann schaust du, dass du die halt auf Level 6 oder so hocharbeitest, und wenn du sie dann zerstörst, dann hast du eine gute Chance, dass da halt ein mittleres Metall dabei rauskommt. Und wenn du sie auf den, ich glaube 10 ist der Max-Level, zumindest in dem Abschnitt, wo ich gespielt habe, dann hast du eine gute Chance, sogar auf ein Qualitätslevel hoch zu kommen. Ich glaube, da ist ein bisschen Glück mit dabei. Und damit kannst du dann diese Aufträge erfüllen, und die sind meistens relativ lukrativ, da kriegst du halt relativ viel Geld auf einen Haufen. Da gibt's einen Händler in der Stadt, da schaltest du dann halt noch auch quasi so Perks frei, da kannst du irgend so ein, ich glaube, es war ein Spiegel oder so kaufen, und dann hast du eine höhere Chance auf höherwertige Items beim Vernichten dieser Homunkuli, oder du kannst was kaufen, dass du mehr Geld kriegst und so. Aber es ist halt alles so wie eine trivialstmögliche schlechte Wirtschaftssimulation. Das ist im Grunde wie diese Wartable-Spiele, die als so blöde Minigames in Spielen eine Zeit lang immer eingebaut wurden. Und das ist halt eigentlich dann alles, was du machst. Aber du musst es halt die ganze Zeit machen, um dir halt die Ressourcen zusammen zu grinden, um in deiner eigentlichen Aufgabenstellung voranzukommen. Ja. Und das war halt wirklich, da war meine Seele am Bröseln dabei.
Schade eigentlich, weil die Prämisse klingt wirklich echt interessant. Aber das ist ja häufig mal so, dass so ein Spiel sich vornimmt, eine etwas ungewöhnliche Perspektive zu bieten, auch tatsächlich vielleicht ein bisschen, wie es ja hier in der Triggerwarnung zumindest auf der Nintendo-Seite schon heißt, dass das Spiel aktiv dafür sorgen will, dass man sich unwohl fühlt und traurig fühlt. Und zumindest so, wie du das beschreibst, ist es dann wahrscheinlich halt einfach schwierig, wenn es nur ein Menüklickspiel ist.
Ja, und es ist halt auch eines dieser Spiele, die dann, ich sag mal, da musst du sehr in so einer Art Meta-Erzählung im Kopf nochmal weiterdenken und so. Also, das, weißt du, die ganze Präsentation, die ist hinreichend grausam. Es gibt ein Menü, ist im Grunde genommen ein Gang, in dem sind mehr oder minder die Zellen, in denen du diese Homunkuli einsperrst. Ne? Das ist halt so ein Gang, da sind 5 Türen, am Anfang sind noch 2 kaputt, die kannst du hinterher reparieren, um mehr gleichzeitig Vorräte zu halten. Und dann weist du dir diesen Zimmern zu, die haben auch nur Nummern. Und du kannst denen auch Namen geben, was ja eigentlich sehr effektiv ist, ne? Kannst halt so dann sagen, so hier wird ja immer was vorgeschlagen. Eine hieß bei mir Vanille und sonst irgendwas. An Vanille kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil die habe ich halt die ganze Zeit behalten, weil ich gedacht habe, so, ne, das ist jetzt hier, erkläre ich jetzt zu meinem Liebling, und die ist die eine, die ich dann irgendwo nicht hinterher zerstöre. Und irgendwo denke ich die ganze Zeit, das müsste eigentlich doch funktionieren, aber du hast halt echt sehr wenig immer diese Anknüpfungspunkte. Beim Zerstören, dann kommt ein Textfenster und dann ist halt so, sie sagt so, nein, warum, ich war doch immer lieb. Und dann sie schreiben dir zwischen den Briefe und sagen so, boah, ne, ich bin ja eigentlich total nutzlos und nichts wert und ich hoffe, ich kann aber in Zukunft für dich nützlicher sein. Und alles per se durchaus sowas, wo du denkst so, ja, herzzerreißend, ja, diese kleinen, unschuldigen Kreaturen, die aber eigentlich nur erschaffen wurden, um einen Zweck zu erfüllen und so jetzt auch quasi behandelt werden. Und ich habe auch für zumindest für meine Spielprogression keine große andere Wahl, ja, als das so zu machen. Das wirkt unbequem, aber emotional wenig anrührend, weil halt einfach das alles nur so, hier ist mal ein Text und hier ist mal ein Bild und sonst irgendwas. Zwischendrin, wenn du dann mit denen spielen gehst, das fand ich als einziges effektiv, weil dann siehst du halt mal zwischendrin so ein Bildchen, wie sie glücklich über die Wiesen laufen oder sowas. Und das ist das Einzige, wo ich echt gedacht habe, so zwischendrin so, ach man, eigentlich muss ich aber morgen einen Auftrag für Stahl erfüllen, tut mir echt leid. Ja. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, es hat mich kalt gelassen, aber es hat mich halt nicht bewegt. Und das ist, glaube ich, das Ding. Also es war eher so ein bisschen die ganze Zeit so, es ist eh schon langweilig, was ich tun muss. Und jetzt ist es auch noch kontextualisiert in einer Form, dass ich denke so, finde, ist es halt alles nicht so, ist nicht so cool, ist nicht so geil. Aber halt auch nicht so, oh, krass, ne, was dieses Spiel mich fühlen lässt, was es auslöst oder sonst irgendwas.
Das ist ja sowieso häufig schwierig bei Spielen. Und ich glaube, Spiele brauchen da, glaube ich, häufig die Krücke. Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, um es jetzt fundamentaler aufzuziehen, damit ich sowas wie Mitleid gegenüber einer digitalen Figur empfinde. Also entweder muss es eine Figur sein, bei der sich das Spiel relativ viel Zeit genommen hat, sie einzuführen. Eine Figur sein, die ich relativ lange verfolge, die vielleicht auch eine gewisse Mimik besitzt oder wie du jetzt gesagt hast, weißt du, wenn es so diese Einzelmomente gibt, wo man das Kind dann irgendwie auf einer Wiese sieht, sowas müsste halt viel, viel häufiger passieren. Das wird in so einer Art Menüspiel, wenn wir es jetzt so bezeichnen, wahrscheinlich sowieso schwierig. Oder aber es muss halt irgendetwas sein, das muss sich dieser Krücke bedienen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein XCOM oder so. Weißt du, ein XCOM hat meine Soldaten, die ich dort jetzt habe, mit denen verbindet mich jetzt keine tiefe emotionale Sache. Weißt du, die das sind gesichtslose Leute letztlich, aber mein Scharfschütze, ja, den ich die ganze Zeit hochgepäppelt habe, der geht trotzdem nicht drauf. Weißt du, dann kommt halt über die Arbeit, die ich rein investiert habe in die Figuren, ein bisschen so ähnlich ist es auch bei sowas, finde ich, wie bei einem This War of Mine, wo du schon immer diese Krücke im Hinterkopf hast, dieses ein, okay, diese Figur, die brauche ich aber relativ dringend, wie du es vorher auch zum Beispiel gesagt hast, deswegen hast du diese eine Figur weiterentwickelt oder nicht eben oder die ganze Zeit eben einfach behalten. Und wenn ein Spiel beides nicht bietet, wird's halt schwierig, weißt du, dann kannst du auf so einer abstrakten Ebene sagen, ja, ich weiß schon, was das Spiel aussagen möchte, aber bei mir funktioniert's halt emotional nicht. Also diese emotionale Ebene, die, das klingt jetzt zumindest wie ein Spiel, das sich halt notgedrungen qua seines Spielprinzips damit schwer tut, mehr als eine abstrakte Ebene reinzubringen.
Ja, also vor allem, ich glaube, es fehlen tatsächlich halt noch mehr Einblicke in das Ganze. Also ich meine, erstens natürlich im Spielkontext sind diese Homunkuli sind halt eine Ressource, ne? Und das heißt also, das ist ja immer so, dass dieses Ding, ne? Beim Spiel als Spieler sitzt ja häufig so ein bisschen davor und denkst dir, ja, das ist zwar ein ziemlicher Arschloch-Move, aber andererseits, ich meine, das Spiel lässt ja keine große Wahl, ne? Ich muss ja sozusagen irgendwo diese Ressourcen produzieren, sonst kann ich auch einfach aufhören zu spielen und, ne? Also da ist so ein bisschen immer eine eingebaute Entschuldigung mit dabei, wenn du sagst, so innerhalb des Rahmens, der mir hier gesteckt wurde, was habe ich denn sozusagen für eine Wahl? Da kann man natürlich von mir aus nochmal so eine Metadiskussion dran anschließen, inwiefern das auch schon wieder durchaus einen Einblick gibt, ne, über so, wie man Dinge rechtfertigt oder so. Aber da das Ganze ein digitales Produkt ist und wir jetzt drüber sprechen, wieso löst es so wenig aus, finde ich, da spielt das sicherlich eine Rolle, dass dann halt, ne, ich da sitze und denke so, es ist halt so, das Spiel ist halt so gebaut. Ich bin gar nicht so ein Arsch, das Spiel ist halt einfach so gemacht. Und dann halt, wenn ich halt ständig noch mehr Möglichkeiten hätte, tatsächlich da irgendwo eine Art von emotionaler Bindung aufzubauen, aber das passiert halt sehr wenig. Also diese Briefe, die sind da schon ganz netter Ansatz, das funktioniert teilweise auch,
aber das blitzt halt für mich immer nur so auf. Und eigentlich sogar bei den Briefen ist es so, nicht weil ich jetzt auf einmal denke, so boah, dieses Spiel ist todtraurig, sondern weil diese Briefe erinnern mich an andere Dinge, wo ich mir denke, das liest sich wirklich wie etwas, das vielleicht ein misshandeltes Kind schreiben oder denken würde. Und dann dieser realweltliche assoziative Bezug, das ist das, was dann irgendwo flaues Gefühl in der Magengrube vielleicht mal verursacht. Aber wenig bezogen auf das Spiel selber. Deswegen hat das dann halt auch keinen Bestand.
Ja, ist ja ein bisschen so ähnlich wie bei beim ersten Bioshock jetzt, wo es ja diese Little Sisters gibt, die man ernten kann oder die man befreien kann. Und wo ich jetzt auch sagen würde, ich fand das jetzt nie in irgendeiner Form eine moralisch besonders interessante Entscheidung. Also klar, dort wird dann versucht, wenn man sie erntet, also wenn man sie umbringt und sich ihre Macht zunutze macht, dann hast du halt eine kurze Sequenz, in der dieses erkennbare kleine Mädchen, das natürlich dann offensichtlich auch erkennbar im Kontext dieser ganzen Geschichte eben kein richtiges kleines Mädchen mehr ist, aber halt noch wie eins aussieht und sich wie eins verhält und auch sich auch Angst hat und so weiter, wie das einen durchaus herzzerreißenden Schrei ausstößt und dann eben stirbt. Und das ist halt, dann sind wir halt wieder bei der Sache, du machst halt einfach dieses Leid dieser virtuellen Figur, machst du anhand von Gestik, Mimik und so weiter kenntlich und dann funktioniert's halbwegs. Aber das war jetzt auch keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich bin ein guter Mensch, sondern das war halt auch nur eine Entscheidung, spätestens wenn man es das erste Mal sich angeguckt hat, okay, dadurch, dass ich sie nicht umbringe, ich bin halt einfach nur nicht the greatest dick on planet Earth. Ja, das, also es löst dann jetzt auch in mir jetzt nicht irgendwie ein Gefühl aus, ich hätte mich da sonderlich moralisch gut verhalten. Sondern ich mache halt einfach nicht den größten Dick-Move, den es in dem Spiel gibt.
Ja, genau. Also es gibt auch so ein paar wieder, ne, immer wenn man solche Spiele macht, dann ist ja immer ein bisschen so eine Gefahr dabei, dass die Systeme, die man erstellt, einen vielleicht auch selber unterwandern. Ich weiß nicht, inwiefern zum Beispiel das gewollt ist, wenn du die Scheiße behandelst und sie wenig Zuneigung zu dir haben, dann schreiben die dir halt aber auch ganz andere Briefe und dann sagen die auch andere Sachen. Dann gibst du dir halt irgendwie eine Schokolade und dann so, naja, was soll denn das, ja, die mögen alle unterschiedliche Sachen, ne, und dann, wenn du ihnen nicht genau das gibst, was sie mögen, dann sind sie halt auch so da und sagen, das Zeug gibt mir jetzt gar nichts. Und dann schreiben sie dir auch Briefe und da steht da sowas drin wie so, hey, ne, ohne mich bist du ja gar nichts, ne? Ich bring hier die Kohle rein und sowas. Was aber eigentlich so ein bisschen das Ding ist, so aus so einer emotionalen Perspektive, bin ich schon fast motiviert, sie alle scheiße zu behandeln, weil dann behandeln sie mich auch schlecht und dann ist es so ein Ding so, ach, dir gefällt die Schokolade nicht? Dann gehen wir mal ins Nebenzimmer. Ja. So hinter den Schuppen mit dir. Das war ein komischer Effekt, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, irgendwie, ja, so inhärent motiviert jetzt irgendwie die ganze Zeit zu sagen, so, nö, warum? Ja, einfach, das ist jetzt sozusagen der Kuhstall in so einer Massentierhaltung einfach, wo die da drinstecken. Es ist halt echt, es ist schon interessant, weil, wie gesagt, also das ist, ab und zu stößt man sich schon an den Kanten, die vorhanden sind. Es ist halt nur irgendwo dann alles so, es erreicht nicht den Level, dass dieser Effekt so stark ist, dass er mich so fasziniert hätte, dass ich dann dieses öde Gameplay hätte fortsetzen wollen. Ich glaube, das ist dann am Ende, das darauf läuft es hinaus. Ne? Ja. Es ist schon effektiv in dem, was es tut, aber nicht zu dem Grad, der nötig wäre, dass ich diese unfassbare Langeweile über mich ergehen lasse.
Es wär sowieso mal so eine übergeordnete, spannende Diskussion, weil wenn wir jetzt darüber reden, fühlt man sich denn da schlecht und wenn ja, warum und wenn ja, vielleicht warum nicht und was möchte das Spiel auslösen? Und wann funktioniert das bei einem? Weil jetzt musste ich zum Beispiel wieder an sowas wie Frostpunk oder so denken, wo ja man häufig zum Beispiel gelesen hat, also Aufbaustrategiespiele, in denen man dann so Entscheidungen treffen will, wie, weil es diese Survival-Aspekte hat, führt man jetzt die Kinderarbeit ein, weißt du? Und wenn ich in einem Menü klicke auf, ich führe jetzt die Kinderarbeit ein, dann tut das bei mir gefühls- und emotionalmäßig gar nichts. Ja, dann führe ich jetzt halt im Kontext dieses Spiels die Kinderarbeit ein. Das heißt auch noch lange nicht, dass ich in der Realität für Kinderarbeit und so weiter bin. Das ist halt ein moralisches Dilemma, das im Kontext dieses Spiels für mich als Spieler einfach keins ist. Ich sehe, was das Spiel machen will. Es funktioniert bei mir halt emotional überhaupt nicht. Und bei anderen Leuten funktioniert das dann vielleicht anders. Also wenn ich zum Beispiel, oder wenn ich einen Hearts of Iron spiele und dort hast du diverse realweltliche Ereignisse in einem Hearts of Iron 2 zum Beispiel, dann kann ich diverse Dinge auslösen, wie zum Beispiel, wenn ich das Deutsche Reich spiele, also die Nazis de facto spiele, und ich löse den Anschluss Österreichs aus. Dann macht es im Kontext dieses Spiels und dieses Strategiespiels emotional relativ wenig mit mir, weil ich hier ein Strategiespiel spiele, das erkennbar extrem abstrahiert ist. Wenn ich natürlich drüber nachdenke, was der Anschluss Österreich alles getan hat und wie wichtig der im Hinblick auf den weiteren Aufstieg der Nazis, Zweiter Weltkrieg und so weiter, bis hin dann schließlich zu Judenverfolgung und Co. geworden ist, klar, dann brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Aber im Kontext des Spiels fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich den auslöse, weil ich gerade die Nationalsozialisten, weil ich gerade das Deutsche Reich spiele. Jetzt kann man natürlich argumentieren, sollte es dir generell schlecht gehen, wenn du in einem Strategiespiel zum Beispiel Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielst, auch in einem Panzergeneral und wie sie nicht alle heißen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion. Aber wenn ich diese Sorte Spiel spiele, im ersten Schritt mache ich mir eben über diese ganzen emotionalen und moralischen Dinge, die vielleicht ein vermeintliches Dilemma sein sollen, bei mir beim Spielen, wenn ich ehrlich bin, sind die keins.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten das auch schon immer mal wieder am Rande, ne? Also auch bei hier Crusader Kings 2 und solche Geschichten. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, es scheint Leute zu geben, die haben so ein bisschen die Fähigkeit des diesen Metanarrativ auch irgendwie direkt beim Spielen nachzuempfinden. Zumindest nehme ich das mancher Erzählung, aber das passiert bei mir halt nicht. Ich muss mich hinsetzen und das dann im Nachgang reflektieren. Und wenn ich über das Spiel im Nachgang so nachdenke, das sind die Momente, wo ich dann vielleicht ab und zu denke, so huh, oder sowas. Es gab eine Sache, die ich im Spiel gemacht habe, die war dann so ein bisschen. Da habe ich mich dann sehr unwohl gefühlt, und zwar, ich habe dann irgendwann angefangen und habe mir gedacht, so, alles klar, was ist denn, wenn ich es auf die Spitze treibe, und ich gebe denen halt auch noch Namen wie wertlos, Abfall und so. Und das habe ich schnell wieder aufgehört, weil wenn sie dann, weißt du, dann sitzt du so da und dann hast du halt hier wertlos und hast du da zur Arbeit geschickt und dann schreibt sie am Schluss irgendwie noch einen herzzerreißenden Brief, und da habe ich gedacht, so, boah, ey, jetzt fühle ich mich schmutzig, das war echt eine Scheißaktion, das mache ich nicht mehr.
Ja, das kann ich dann wiederum verstehen. Ja, aber.
Aber deswegen, weil ich, das war halt, glaube ich, deswegen, weil das war so ein Ding, das war weder vom Spiel gefordert,
genau,
oder sonst was, ne? Das,
ja,
kam
ja, genau,
von mir aus, ne? Und dann habe ich gedacht, so, boah,
halt,
du bist ein Wichser, hör bloß
ja,
auf.
Ja, genau, weil das ist aber interessant, weil das ist von dir ein eigengemachter, sozusagen eigenkreativer Dickmove gewesen. Ja, das hat
genau,
spielerisch ja nichts gebracht, das zu machen. Ja, das ist,
exakt,
genau,
ja,
das im Spiel nicht wiedergespiegelt, und ja, das gab's ja auch früher, da gab's ja Spiele, so Teacher Busters und Co., erinnerst du dich noch, so zu C64 und Co-Zeiten, wo du halt einfach virtuellen Figuren den Namen deiner Lehrer geben konntest, um sie dann auf kreative Art und Weise umzubringen, das hat so ein bisschen damit gespielt, ich glaube, das war indiziert.
Ja, wir hatten das sogar schon mal, ne, bei dem Plague Incorporated irgendwas, oder nee, Quatsch, ich hatte doch mal so eine OP, so eine Arztsimulation.
Ja, wo du Jochen gespielt, wo du mich kaputt gemacht hast.
Ja, da genau, ne, wo ich dir den Hodenkrebs oder sonst irgendwas gegeben habe und sowas, und wo ich dann auch irgendwie gedacht, vielleicht geben wir das nächste Mal dem Patienten einen fiktiven Namen. Das,
das
ist gerade irgendwie,
ja, ja,
nicht
das,
so geil.
Das sind dann die Dick-Moves, die wo ich dann das kann ich dann verstehen. Während, keine Ahnung, wenn ich bei einer Civilization hingehe, ja, und irgendwann sage, eben langt's mir, ja, Atomwaffen, alles fertig hier, ja. Wenn sich da hinten die von Karthago noch einmal rührt, ja, aber dann ist aber hier Hiroshima offen und so, dann natürlich ist es dann, weißt du, wenn du es reflektierst und wie ich es jetzt auch gesagt habe, und zwar absichtlich schon so ein bisschen provokant formuliert, wenn du dann später reflektierst, stehst du natürlich da und sagst dir so ein, natürlich ist es nicht okay und ist es nicht gut, aus Machtgründen Atomwaffen einzusetzen oder sich irgendwie lustig und so weiter drüber zu machen über die Leute, die auf eine ziemlich bestialische Art und Weise damit umgekommen sind. Aber es macht dich jetzt im Kontext dieses Spiels, löst es in mir keinerlei Reflexion in diesem Moment darüber aus, ist es jetzt gut oder schlecht, Atomwaffen zu benutzen? Und das muss es auch nicht, glaube ich, im Kontext dieses Spiels.
Nee, ach mein, so, weißt du, das ist ja das Ding. Der Grund, warum es überhaupt so schwierig ist, ist ja der, dass du erstmal da sitzt und denkst, zu Recht, das ist ein Spiel. Das sind Pixel auf einem Bildschirm. Ich kann die alle verheizen, wie ich will. Es ist scheißegal. Ich tue niemandem wirklich irgendetwas an. Und damit daraus irgendwas wird, wo ich tatsächlich etwas empfinde oder sonst irgendwas, deswegen brauchst du ja die ganze Narration, dafür brauchst du die Präsentation. Und du brauchst halt bei einem Spiel dann eben auch Spielmechaniken, die zumindest jetzt wie in diesem Falle nicht dazu führen, dass du aus Langeweile abbrichst, obwohl dich der Rest vielleicht durchaus interessiert hätte. Und idealerweise hättest du wenigstens noch zusätzlich also eine Mechanik, die irgendwie auch damit verzahnt ist. Und ja, diese Geschichte, wir machen daraus so ein Ressourcenmanagement-Spiel, weil diese Kreaturen, diese nominellen Kinder sind nichts anderes in dem Falle. Ne? Und das ist das Schreckliche, was wir hier abbilden wollen. Per se auf dem Papier keine so schlechte Idee, aber du hast halt damit auch gleich wieder ein Genre gewählt, das halt grundsätzlich erstmal sehr abstrakt ist. Ne?
Gut, aber damit, das sollten wir wenn dann mal wieder in einer eigenen Folge bequatschen, glaube ich. Das ist ein bisschen ein umfangreicheres Thema als ein Aber-Warum-Thema.
Absolut, ja. Also wie gesagt, es war schon interessant, das mal so weit gespielt zu haben, aber das war dann letztlich, auch das Problem ist übrigens natürlich auch die Tochter, ne? Die Tochter, die sitzt da, nominell ist es halt deine Tochter und zu der hast du noch überhaupt gar keine Verbindung eigentlich, außer diese Information, dass das halt das Töchterchen ist, das du retten willst. Und das heißt also, dieser Zwiespalt, der hat auch noch auf der Seite dann gar kein richtiges Gegengewicht, ne? Also das heißt, wenn das eine wirklich effektiv funktionieren würde, würde ich viel eher denken so, na, aber guck mal, ich hab doch 5 nette Kinder, die ich kenne und die ich mag, wieso das eine da drüben retten, mit dem ich nichts zu tun habe und das nur immer auf dem Bett hockt und alle 4 Wochen oder so eine Salbe braucht, damit ihr Körper nicht
verrottet. Ja, das ist ja immer, oder häufig, genau bei der Sorte Spiel so ein häufiges Problem, ist, dass die Prämisse geht davon aus, dass deine Figur total besessen von XY ist und das unbedingt machen möchte, aber das Spiel verdient sich diese Besessenheit nie. Und deswegen gehst du dann, glaube ich, in der Sorte Spiel hin und sagst dir dann eher ein, was das Spiel möchte, dass du jetzt eines dieser anderen Mädchen opferst, um sozusagen deine Tochter wieder zum Leben zu erwecken. Aber du sitzt wahrscheinlich da an irgendeinem Punkt und sagst, ich will die gar nicht opfern, weil meine Tochter ist mir egal.
Ja, genau. Das Fallout-Baby-Paradoxon, genau. Weißt du? Ich bin besessen davon, meinen Sohn zu retten. Und Spieler so, ist nicht mein Sohn.
Ja.
Und wir gehen Rübenpflanzen.
Ja, genau. Vor allen Dingen so ein Sohn nervt nicht. Ja.
Also, ja, naja, gut, also, meine Damen und Herren, kann sich niemand beschweren, dass diese Folge, wer macht denn sowas, nicht wirklich genügend flache Hände vor der Stirn produzieren konnte. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein für diesen Monat und dann hören wir uns vielleicht hoffentlich, je nachdem, wie viel so auf der wäre vielleicht ein Refund gewesen, Halde, landet im nächsten Monat wieder. Bis dahin.